Dankeschön für das schöne Lied. Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier. Das ist schon wunderbar. Aber wir haben eigentlich noch ein Treffen, noch ein Zusammensein haben wir bevorstehen, wo wir auch uns treffen dürfen. Herr, in deinem Namen dürfen wir zusammen sein. Wer uns heimruft in die Herrlichkeit, und darauf dürfen wir uns freuen. Und dort wollen wir hinschauen heute auf die Herrlichkeit, die uns der Herr heute hier geschenkt hat schon. Und die Herrlichkeit, die wir einmal haben dürfen. Ich möchte, auch wenn sie mir nicht direkt jetzt aufgetragen sind, aber es ist ganz einfach so, wenn man unterwegs ist, dann dürfen wir immer die Grüße unserer Geschwister weitergeben. Und das möchte ich hiermit tun. Grüße, liebe Grüße von den Geschwistern der Versammlung in Rembisgrün. Wir wollen uns, wo es um diese wunderbare Herrlichkeit geht, etwas dazu lesen und wollen jetzt etwas aufschlagen, den Psalm 84. Psalm 84, danke. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen, es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen zu dem lebendigen Gott entgegen. Ach, der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie Jungen hingelegt hat, deine Altäre, Herr, der Herrscharen, mein König und mein Gott. Glücklich sind die, in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herzen gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellenort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Ist das tatsächlich so? Widerspiegelt sich das in unserem tagtäglichen Leben, dass es so drüber steht, es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen meines Herrn. Ist das unser Ansehnen, unser Wunsch, bei unserem Herrn zu sein, in der Herrlichkeit? Ist es unser sehnlichster Wunsch, dem in die Augen zu schauen und uns die Hand auf die Schulter legen zu lassen von dem, der sich für dich und für mich am Kreuz von Golgatha hingegeben hat, der deine und der meine Schuld gesühnt hat, mit viel Schmerz beladen, verhöhnt, verspottet, wie wir uns daran erinnert haben. Und dann stört uns immer wieder etwas. Ist es nicht so? Sollte es nicht so sein? Im Kolosserbrief im dritten Kapitel lesen wir, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was der Erde ist. Aber das klingt so leicht, das klingt so. Natürlich sind wir tagtäglich mit den Dingen, die uns beschäftigen, bewegt und vereinnahmt. Natürlich ist es unser Anliegen, unser Leben schon angenehm zu machen. Dass der Beruf gut abläuft, den Urlaub gut gestalten. Ist das alles? Sicher sind auch von euch hier in Chemnitz in diesen Tagen viele in Urlaub gefahren. Warum fährt man in Urlaub, um was zu erleben, um sich auszuruhen vom Alltag, um wieder neue Kraft zu schöpfen für die täglichen Aufgaben? Wir fahren in die Berge, die anderen fahren ins Wasser. Und da kommt es schon vor, dass man da irgendwo überwältigt wird von dem, was man da sieht. Da passiert das ganz einfach, da stehen wir erstaunend vor Sonnenuntergängen, stehen staunend vor einem Sternenhimmel. Ja, wie ist das alles entstanden? Immer wieder machen sich welche auf, machen große Pläne für die nächsten Raumfahrten. Da bereiten sich momentan Leute in Österreich vor, die in 25, 30 Jahren ins All geschickt werden sollen. Vielleicht neu wieder mal nach danach zu finden, wie ist der Mensch denn eigentlich entstanden? Das Rätsel möchte man doch endlich mal klären. Wo ist denn der Gott, von dem er da redet? hat noch keiner gefunden, der dann hier nicht gefunden hat. Warum suchen wir in der Gicht von denen den Regenbogen, wo wir davon geredet haben in der ersten Stunde, wo wir uns jetzt daran erinnert haben, an ein ganz sichtbares Zeichen, was von heiligen Gott in den Himmel hineingelegt worden ist, wo er sich geoffenbart hat. Warum suchen die Menschen den? Um Gott zu sehen? Oder sich allein nur an der Schönheit zu ergötzen? Wir schauen staunend auf das Meer und sind begeistert von seinen Wogen, sind beeindruckend von hohen Bergen, was man da alles sehen kann. Welch ein Blick, welch ein klarer und freier Blick. Erinnert es den Einzelnen daran, wer da seine Hand darauf gelegt hat? Wer das alles ins Dasein gerufen hat? Warum faszinieren uns diese Dinge eigentlich? Warum können sie uns so bewegen? Warum eigentlich? Warum? Ganz einfach. Weil sie ganz einfach schön sind. Sie sind einfach schön. Wer kann sich daran noch erfreuen und daran denken, dass das letztendlich alles ein Geschaffenes von einem heiligen Gott ist? Einfach schön. Aber weist diese wunderbare Schönheit nicht auf irgendetwas hin? Auf irgendeinen hin, der das ins Dasein gerufen hat? Ich erinnere mich, das sind jetzt viele, viele Jahre zurück. Die Forscher sind ja immer wieder bestrebt, Chromosomen aufzuschlüsseln. Was verbirgt sich dahinter, um Krankheiten, die Menschen klagen, die sie besitzen, wo man nicht perfekt loskommt. Und da war wieder mal so ein Wunder geschehen. Da hat einer eine Formel aufgeschrieben, da kennt man vom 11. Geschoss, die ganzen Treppen herunter, würde jede einzelne Stufe zahlen und bedecken mit einer Formel, die ausgeschrieben war. Da hat man gefeiert. Da waren viele Leute dabei. Und derjenige, der das Ganze doch vielleicht der Meinung war, das war so der Knack, wo man das Rätsel Gottes gelöst hat, dann hat man gefragt, sagen Sie, können Sie sich gar nicht freuen? Oder glauben Sie eventuell an Gott? Ganz bekannter großer Forscher. Nein. Das war seine Antwort, ein ganz klares Nein. Aber ich neige mich vor diesem Individuum, was dies alles ins Dasein gerufen hat. Passt doch nicht ganz zusammen. Passt doch nicht zusammen. Weist der Wanderrhythmus von Vögeln nicht auf einen herrlichen Plan unseres heiligen Gottes hin? Wie die Jahreszeit für Jahreszeit ihren Flug tun, da schlüpfen ganz kleine aus, haben ihr Nest, da sind die Eltern längst weggeflogen. Und als hätten sie einen Fahrplan im Blut drin und steigen auf, nachdem sie fähig sind zu fliegen und ziehen ihre Route, ihre Reise. Tausende Kilometer über den Ozean getragen. Ich kann nicht tiefer fallen, als wie in Gottes Hand hat sicher jeder dieses wunderbare Bild vor Augen. Das trifft nicht nur für die Vögel zu, das trifft auch für uns zu. Und das Wachstum jedes Einzelnen, dieses kleine Individuum, weist das nicht alles auf ein brillantes Gehirn hin? Sehnen wir uns nicht danach, einen Schöpfer zu haben? Forscht man nicht danach einen gewaltigen, einen Gott, der dieses alles ins Dasein gerufen hat? Ein Gott, der Tieren gebieten kann und sie führen und lenken kann? Da funktioniert es ja noch. Bis auf die Menschen, die hauen daneben.
Ich sage es immer wieder, wenn ich in mein Aquarium hineinschaue, da schwimmt immer nur ein Black Molly hinterher. Und unter den Menschen, wer rennt da wem hinterher? Man kann das nicht einfach so mit einer Handbewegung abtun. Ich mache mich vielleicht jetzt strafbar, wenn ich das sage. Aber es ist nicht nach dem Sinn Gottes, diese Emanzipation und dieses gleichgeschlechtliche Treiben, was dies in dieser Welt mittlerweile abläuft. Es ist nicht nach Gottes Wille. Stellen wir uns Gott als Schöpfer vor. Es gibt vieles, was wir über diesen Schöpfer wissen. Sehr viel. Das, was uns nicht, was den Menschen nicht in ihren Kram passt, das vergessen sie. Das redet man als nichts da weg. Das will man nicht wissen. Aber eines wissen wir. Stellen wir uns das doch mal vor. Muss es diesem heiligen Gott nicht ein unwahrscheinlich Freude bereitet haben, wie er jede Blume ins Dasein gerufen hat, jedes Tier in seiner Art und Weise, die Jahreszeiten geschaffen, wo alles blüht und funktioniert und alles jammert und stöhnt über die Hitze, die momentan wieder, es geht alles kaputt und verbrennt. Und dann legt ein heiliger Gott seine Hand wieder dazwischen und die Ernte funktioniert. Hat die schon mal nicht funktioniert? Es ist immer wieder so viel da, das ist zu viel, es ist so viel da, dass man es wegschmeißen kann. Ein heiliger Gott sorgt für seine Geschöpfe. Ein Einfallsreichtum, wenn man sich das vorstellt. Deshalb sage ich, es muss doch diesem heiligen Gott, es muss doch Freude bereitet haben. Da wird ein Tier geschaffen mit Streifen, man nennt es Zebra. Konnten nicht alle schwarz oder braun aussehen? Nein, das war nicht nach dem, was dieser heilige Gott wollte, was er dir und mir zeigen will in seiner unendlichen Schöpferkraft. Alles so wunderbar gemacht. Ein Kamel, zwei Höcker hat es eben. Das ist ganz einfach so. Die Giraffe, stell sich einer die Giraffe vor, das Tier musste extra so einen langen Hals haben. Was wird sich dieser heilige Gott dabei was gedacht haben, dass es so ist? Er lässt es regnen und er lässt die Sonne scheinen. Und alles zu seiner Zeit, wie es notwendig ist. Er gibt täglich das Brot und stellt die Sterne an den Himmel. Aber wenn man die dazu benutzt, mittlerweile irgendwelche Dinge für sich selber in Anspruch zu nehmen. Man missbraucht die Schöpfung für seine eigenen Ideen. Einfach missbrauchen. Und wie viele Menschen lassen sich davon leiden, nicht von dem, was hier drin steht, sondern was da ein Horoskop zum Ausdruck bringt. Bestandteil und Inhalt zum Leben des Einzelnen wird ihn führt und aber mir viel mehr verführt. Das ist ja das eigentliche Problem. Ist dieser Schöpfer nicht genial? Ist er nicht wunderbar? Und den Code knackt man nicht. Das ist schon mal ganz sicher. Den knackt man nicht. Da bin ich davon überzeugt. Das wird nie funktionieren. Und dann der Schlusssatz. Der Schlusssatz dieser wunderbaren Schöpfung. Das Größte, das Gewaltigste. So ein kleines Häuflein Erde. Ganz klein. Nichts sagend. Absolut nichts. Die Krönung. Er schuf den Menschen. Mit seiner Hand. Den geschaffen. Und das ist der Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Er hat, man könnte schon sagen, einen zweiten Schöpfer geschaffen, in den er etwas hineingelegt hat, mit dem er was tun kann. Es ging ja ganz schnell, dass er was getan hat. Es ging ja ganz schnell, dass Gott kommen musste, sagen, Adam, wo bist du denn eigentlich? Sag mal, warum bist du denn weg jetzt?
Was können wir sagen? Gott, das Versteckspiel mit dem Adam jetzt mitgemacht, also in Suchen, also, hallo Adam, wo bist du denn? Spiel ein bisschen mit.
Nee. Wir lesen es bei Nathanael. Bevor ich dich gesehen habe, habe ich dich gekannt. Vorher. Und er hat auch diesen Adam gekannt. Aber wo finden wir eigentlich den Beginn der Evangelisation, der Wortverkündigung? Dort im Paradies. Wo bist du? Du fehlst. Du brauchst mich. Du musst mich haben. Das ist eigentlich der Beginn der Ausstreuung dieser wunderbaren Botschaft. Es beginnt dort, bereits im Paradies. Und Gott, der Schöpfer, läuft seinen Geschöpfen bis zum heutigen Tag hinterher. Und er ist ständig auf der Suche nach jedem Einzelnen, der noch auf dem Weg in ein ewiges Verlorensein ist. Nicht weniger, wie so ein ganz deiner Haufen war es gewesen, wo du und ich daraus gebildet sind und alle, die danach kommen. Und mit einer Art von unschätzbarem Wert. Der Mensch als solches, ein in jeder Art und Weise absolut funktionierendes Laboratorium, was sich nicht einfach mit Händen nachmachen lässt. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Und wenn man in die ganze Entwicklung der Medizin hineinschaut, die ganze Problematik der Transplantationssituationen, was mittlerweile zum Ersatzteillager für Menschen geworden ist, das ist schon bedenklich alles. Man gibt sich die größte Mühe. Aber das Leben zu schaffen, das lässt sich ein heiliger Gott nicht aus der Hand nehmen. Das ist ganz sicher. Von unschätzbarem Wert, die er Mensch genannt hatte, Mensch nannte. Es ist das einzige Wesen von Gottes Geschöpfen, in er dann etwas hineingelegt hat, nämlich das Gedächtnis, seinen Kopf zu gebrauchen, etwas daraus zu machen. Das hat man da schnell ja erlebt, was daraus geworden ist. Man müsste sich manchmal die Frage stellen, wenn das Gott alles wusste, warum hat er denn dieses kleine Häuflein zum Leben erweckt? Wenn er genau wusste, dieser kleine Haufen, in dem ich meinen Atem hineingebracht habe, der wird irgendwann seine Hand gegen mich selber erheben. Müsste man da eigentlich nicht sagen, Herr, warum hast du das eigentlich gemacht? Du wusstest doch. Du wusstest doch davon. Er kam in das Seinige und die Seinigen haben ihn nicht angenommen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Kreuzige ihn. Weg mit diesem. Das war das kleine Häuflein, dem er das Denken verliehen hat. Das ist dann übrig geblieben davon. Mit dem Titel Mensch, mit dem Titel nach Gottes Bild erschaffen. Wir sind ein Stück davon, bei einem heiligen Gott. Und in diesen Menschen, dich und mir, hat er den Samen hineingelegt. Ein Stück von sich selbst hat er gegeben. Dir und mir hat er es ausgehändigt. Zu verwalten. Nicht zu missbrauchen. Zu verwalten. Im Sinne Gottes. Er hat nicht nur das nächste Geschöpf gehabt. Ich sagte es schon, eigentlich ein zweiter Schöpfer, der wieder was anfangen kann, der die Fähigkeiten dazu erhalten hat, daraus was zu machen. Der, es war der, und das ist der, der die Liebe gewählt hat. Und das ist die Erklärung dafür. Es wäre doch keine Liebe gewesen, wenn er es nicht getan hätte. Ach, nein. Dann soll ich mir von dem was gefallen lassen? Die Liebe hat gesiegt. Es ist immer wieder diese unendlich große Liebe und Liebestat unseres Herrn und Heilandes, eines heiligen Gottes, der die Liebe gewählt hat. Hat jemand gemacht, der selber lieben kann, der lieben sollte, der wenig Liebe übt und sie missbraucht. Und er hat es in den Menschen hineingelegt. Ganz einfach so. Was hat er denn hineingelegt? Das sind nicht mehr wie 3 Pfund Fleisch. So groß ist der Anteil gar nicht. Geformt zu 75 bis 100 Milliarden Nervenzellen. Stellt sich das einer vor. So groß ist die Zahl, was untereinander funktioniert, von denen jede einzelne wieder einen Sinn hat, aufgehängt ist, eine Funktion hat, mit nicht mehr oder weniger wie über 10.000 einzelnen Verbindungen, die da vorhanden sind, um das Ganze funktionsfähig zu machen. Das steckt alles hier oben drin. Auch bei dir, bei jedem ist das oben drin. Das hat Gott in seiner unendlichen Weisheit hineingelegt. Und die sollen untereinander arbeiten. Und was sollte entstehen? Aus dieser Weisheit herauskommen. So wie sein heiliger Gott hineingelegt hat. Und es sollte Liebe hervorsprießen. Aber wie funktionieren denn eigentlich bei dir und bei mir und bei diesen Menschen diese Verbindungen? Ist da die Frucht der Liebe zu sehen, wie sie Gott hineingelegt hat? Nein. Eine teuflische Schlange war da, bereits dort im Paradies und hat dieses von Gott hineingelegte missbraucht. Wir können nicht einfach sagen, dafür kann ich ja gar nicht. Es wäre zu einfach gemacht. Und was entstand? Ein Akt der Rebellion. Und was war dann die Folge? Eine dramatische Rettungsaktion. Adam, wo bist du denn? Wo bist du denn eigentlich? Eine dramatische Werbeaktion, eine Rettungsaktion, vorausgeschrieben vor Grundlegung dieser Welt, mit Vollendung eines Buches, wo die Namen darin stehen. Gott, der Schöpfer, der seine Schöpfung liebt, geht dem Menschen nach. Er geht ihn immer wieder hinterher. Er reicht immer wieder seine liebende Hand dar. Er will dich führen, er will dich leiten. Er liebt seine Schöpfung, er liebt dich und mich. Und manchmal hält der Mensch seine Hand mal hin. Dann zieht er sie wieder weg, so wie es ihm gerade so gefällt. Jetzt ist halt der liebe Gott mal fällig und dann wieder nicht. Und ich erinnere mich daran, es weiß wie ein roter Faden. Wenn jemandem was zugestoßen war, wenn jemand einen Unfall hatte, wenn jemand bedürftig war, dann war ganz schnell die Hand. Warum hat das der liebe Gott denn zugelassen? Warum? Aber ich könnte es an einer Hand abzählen, die nach erfolgter Genesung dafür ein Dankeschön gab. Danke Gott. dass du die Situation geändert hast. Egal wie. Gleich wie. Ich nenne es ganz einfach mal, akzeptiert die Liebe eines heiligen Gottes unabhängig davon, wie der Zustand des Einzelnen ist. Auch den muss man akzeptieren. Auch den muss man akzeptieren. Ja, diese dramatische Rettungsaktion, das ist das, was ein heiliger Gott gemacht hat. Den trotzigen Menschen hinterher zu laufen, sie festzuhalten, sich in seiner Liebe zu offenbaren. Und dann hat er gezeigt, wer das Leben in der Hand hat. Und wenn wir in das Wort hineinschauen, da wird der eine sagen, da wird eine 90-Jährige schwanger. Überlegt euch das. Ja, das gibt's. Das steht doch in der Bibel drin. Da statt eine Frau zur Salzsäule, steht im Wort drin. Er zeigt sich in seiner Größe. Er ist wunderbar, ist gut. Und da steht eine Menschenmenge vor einem Wasser und im Rücken Verfolgung. Und da teilt sich das Wasser auf. Und da geht ein ganzes Volk trockenen Fußes hindurch. Ist unser Gott nicht groß? Wenn man da einen kleinen Moment diese Fleischtöpfe wieder vergessen hat. Hinterher. Der Gedanke kam schon wieder. Da kommt ja auch uns immer wieder mal. Da kommt ein Toter aus dem Grab herausgelaufen. Lazarus, komm heraus. Es regnet Feuer vom Himmel. Es ist normal. Da laufen die Baalspriester um ihr Opferalter herum und beritzen sich, das Blut kommt und erbitten Feuer vom Himmel von ihren Göttern und da dreht sich keiner. Ruft lauter, vielleicht sind sie eingeschlafen. Unser Gott schläft nicht. Er ist da. Für dich und für mich. In jeder Situation. Wunderbar. Aber dann kommt letzten Endes das Allergrößte. Das Allergrößte. Gott steigt aus seiner göttlichen Souveränität herab. Wird Mensch. Er wird selbst Mensch, entschlossen seine Liebe zu seiner Schöpfung bis zum allerletzten zu beweisen. Und es war keinem Zufall übergeben, was da alles passiert war. Gott wusste. Als unser Heiland den Himmel verlassen hat, er wusste ja genau davor, wovor er steht. Und er wusste ja jeden einzelnen Weg genau. Er wusste um die Schläge, er wusste um den Garten Gethsemane. Und es steht dort eben, dass seine Schweiß wie Blutstropfen waren. Und das ist so ein geflügeltes Wort, wie man es redet, ach, schwitzt wie Blut, kommt es. Ja, da trinkt schon in solchen Situationen, da platzen die Gefäße und das Blut wird in das umliegende Gewebe eingefiltert und das wird rausgebracht. So haben wir mit unserer Schuld, unserer Sünde, unseren Heiland zu schaffen gemacht. Deine und meine Schuld waren es gewesen. Aber unser Heiland hat es getan. Aus Liebe getan. Warum hat er das alles gemacht? Warum denn? Warum musste er den Vögel unbedingt singen lassen? Warum denn? Konnte ihm nicht einen anderen Ton in den Mund geben? Irgendwas anderes? Musste er denn unbedingt die Berge mit Schnee bedecken? War das notwendig? Oder wir haben uns vor den anderen, konnte der Hals von der Giraffe, konnte der nicht etwas kürzer sein? Mit welcher Mühe, wer das gesehen hat, müssen die ihre vorderen Beine spreizen, um ihren langen Hals nach unten zu kriegen, um das Wasser zu holen. Ausgenommen, man hat weiter oben einen Napf angehängt, wo sie sich nicht spicken mussten. Es hat einem heiligen Gott gefallen. Er wollte es so tun. Deshalb hat er es getan. Zur Freude für dich und mich.
Wenn die Tiere alle gleich wären, würde das sicher keiner in den Zoo gehen. Oder würde keiner nach Afrika fahren und so auf eine Safari gehen.
Wenn die alle gleich aussehen. Ach Gott. Er hat es für dich und für mich gemacht. Warum denn? Weil es ganz einfach schön ist. Weil er selbst Gefallen daran hatte. Deshalb hat er das getan. Ja. Und so können wir das fortsetzen. Wie das Gott sich alles gedacht hat. Wie das ist, dass da ein Tier rumläuft und hat sein Baby im Beutel vorn drin. Ist doch schön gemacht. Ist doch wunderbar. Herrlich, die Gedanken und die Vielfalt eines heiligen Gottes ist es. Warum denn? Weil er Gott ist. Weil er das getan hat, was er getan hat. Und das hat er getan. Ganz einfach. Unser heiliger Gott, ist diese Schöpfung nicht genial? Ist sie nicht einfach wunderbar? Für dich und für mich gemacht? Und dann der Schlusssatz dieser wunderbaren, genialen Melodie. Es hat so was Angenehmes, so was Liebliches an sich. Es ist so wunderbar, was unser Gott alles ins Dasein gerufen hat. Wenn wir all das Wunderbare sehen, beim nächsten Mal, wenn wir unterwegs sind, wenn du wieder mal abends im Garten draußen stehst oder wenn du wieder mal den Sternenhimmel bewunderst oder wenn du auf einen hohen Berg stehst, hörst du dann vielleicht ganz leise eine Stimme, die nur für dich gedacht ist? Wenn du vielleicht so an einer Blumenwiese stehst und sprachlos bist über diese Vielfalt, hören wir dann auf die Sprache tief im Himmel ganz leise, vielleicht auch für dich und für mich steht, sag mal, gefällt dir das? Gefällt dir das? Gefällt dir das? Ja, richtig. Gefällt dir das? Ja, es gefällt mir schön. Und was hören wir dann? Was der Herr sagt. Weißt du, das habe ich extra für dich gemacht. Extra für dich. Dass du Freude daran hast. Dass du die Herrlichkeit siehst, die ich geschafft habe. Meinen Händen für dich und für mich. Du hast mächtig und kreativ und groß an Liebe. Groß ist seine Macht und tiefer als alle Einfälle, die es irgendwie nur gibt. Ist aber diese alles übertreffende, unendlich große Liebe unseres Heilandes, des heiligen Gottes. Und diese Liebe, die ruft, komm, komm doch. Wird uns beim Nachdenken über das Ganze, über das Herrliche, was ins Dasein gerufen hat, wird uns dann uns nicht irgendwie warm ums Herz? Wenn so besonders gesegnete Stunden da sind, wenn jemand vielleicht auf einer Bibelwoche war und irgendwie, und das ist alles so wunderbar, alles so schön. Lass uns doch drei Hütten, lass uns doch vier Hütten machen. Als der Heiland dort auf dem Berg war. Das war alles so wunderbar. Die weißen Kleider. Das, die ganze Situation dort. Ach, lass uns doch hier bleiben. Wir wollen nicht wieder dort nun. Nein, lass uns doch ganz einfach hier bei dir bleiben. Und jetzt zu dem ersten Vers, den wir uns im Psalm 84 gelesen haben. Gibt es nicht so viele Gründe, die uns eigentlich dazu bringen sollten, uns auf den Himmel zu freuen? Sind das nicht alles Gründe dafür, auf den Himmel sich zu freuen? Und dann noch das. Ich werde im Himmel erwartet. Das ist kein Zufallsgeschehen. Du wirst erwartet. Jeder kennt das Gefühl. Was Neues. Eine eigene Wohnung gebaut zu haben, ein eigenes Haus gebaut zu haben, alles wunderbar gemacht. Da ist vielleicht mal was am Plan zu ändern und jetzt das Projekt wird umgestellt und alles wunderbar. Ich bin fertig, ich bin eingezogen und dann doch der Gedanke. Aber da fehlt doch noch was. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Ach, und das Zimmer, was ich hier eingerichtet habe, ach, das hätte doch anders sein können. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Es kann ja die Frau nur gewesen sein, die wieder sagen, ach gut, mit wie viel Mühe hat man das alles gemacht? Und voller Stolz zeigen wir es unseren nächsten Verwandten, Bekannten, die wir einladen. Wem einladen? Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, dann komme ich zurück. Und um euch heimzuholen. Und wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, diese wunderbare Beschreibung von der Ewigkeit, in der wir einmal sein würden, da müsste man doch eigentlich schon neugierig werden. Und da war aber kein Baumeister am Werk, der sein Projekt ändern muss. Da war keiner da, der irgendwie was verkehrt eingerichtet hat. Das stimmt alles. Und wir können sicher sein, das wird dir und mir ganz sicher gefallen. Und da wird es auch keine Langeweile geben. Wir haben es im Anfangslied gesungen. Und da kommen wir wieder ins Heimzuhold. Sind wir gespannt auf die Wohnung beim Vater? Hat sich alles wunderbar vorbereitet. Ganz sicher. Alles für den Empfang bereit. Und da kriegt niemand was Besonderes. Was lesen wir in seiner Wort? Da wiederkommt mit Gebeten, Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels. Da werden alle, was? Zugleich. Glaubt ihr auch nicht, dass wir von Rhein bis Grün eher im Himmel sind wie ihr. Und ihr seid auch nicht eher wie mir. Und wir wollen uns nicht wagen, irgendjemand sagen zu wollen, wir machen uns manchmal viele Gedanken über den Einzelnen. Denn wenn vielleicht nicht ganz so gut sieht, wie wir der Meinung sind, dass wir es sind. Aber der Heiler unterwartet uns. Darauf dürfen wir uns freuen. Und er wird uns heimrufen. Wir werden erwartet im Himmel. Das ist wunderbar. Er sehnt sich danach, dich und mich zu sehen. In der himmlischen Wohnung, da ist nichts zu bemängeln. Da ist alles in Ordnung. Auf jeden Fall. Und das Ausmaß der Begrüßung. Wenn wir uns das vorstellen, wie das funktioniert, wie das aussieht. Der Triumphzug, als unser Heiland von dieser Erde weggegangen ist im Himmel, der war so schon unbeschreiblich. Denken wir das ganze Geschehen mit dem Sohn, der zu seinem Vater zurückkommt. Ich will den Ausdruck Verlorene jetzt nicht benutzen. Ein Fest, eine Festfeier hat stattgefunden. Da kam jemand zurück, als der Heiland kam, der freiwillig weggegangen ist. Ganz freiwillig. Die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Und wir lesen davon, er war Schoßkind beim Vater. Und er war die Wonne des Vaters gewesen. Und er war gehorsam. Und ist für sündige Geschöpfe in diese Welt gekommen, um zu leiden und zu sterben. Für dich und für mich. Und dieser heilige Gott hat sehnsüchtig darauf gewartet, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, im Himmel wieder willkommen zu heißen. Das ist schon wunderbar. Ist mit unseren menschlichen Gedanken und Verständnis und Verstehen absolut nicht nachvollziehbar. Und wir müssen das schon sehen, dass uns sicher an der Ewigkeit das Allergrößte eigentlich vor uns stehen wird. Das ist unser Heiland. Wenn er dich und mich, jeden Einzelnen mit Namen, seinem Vater vorstellen wird. Nicht seine Sünde aufzuzählen, sondern dich und mich dem Vater vorzustellen. Ist das nicht wunderbar? Hier, Vater, hier bringe ich dir dein geliebtes Kind, wie das Lamm auf den Schultern, das Gleichnis von dem Hirten, nach Hause getragen. Dich, mich, ganz allein, raus aus dieser Welt, aus Not und Sünde und Schuld. Welche Liebenswürdigkeit. Und alles deshalb, weil sein geliebter Sohn das Opfer geworden ist. Dieses unglaubliche Geschehen schließt eigentlich dich und mich mit ein in diese Herrlichkeit, die wir einmal haben würden bei unserem Herrn. Vollkommen für alle Zeit. Geborgen, geliebt, willkommen. Es ist nicht jeder Gast willkommen. Das Gesicht bringt ihm nicht immer unbedingt das zum Ausdruck, was im Gehirn an Gedanken gerade abläuft. Dann wollen wir uns ganz ehrlich sein. Aber nicht so bei Gott. Das ist Freude. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben, die er heim aufnehmen wird. Reden wir mit dem Baumeister darüber, wie das alles aussieht, wie das funktioniert, wie das ist. Und es gibt keine unbeantworteten Fragen mehr. Können wir in dieser Welt alle Wege Gottes verstehen? Oder stehen wir manchmal fragend da? Warum? Weshalb? Wozu? Finden wir nicht, dass viele Dinge in dieser Welt oft ungerecht ist? Dass Dinge geschehen, die wir mit unserem menschlichen Verstand nicht nachvollziehen und begreifen können? Haben wir eine Erklärung für diese vielen unsinnigen Kriege? Für Menschenauflauf, wo sich Menschen, die bis zum gestrigen Tage sich wohlgesinnt waren, zum heutigen Tag boshaft gegenüberstehen und sich vielleicht abschlachten? Das ist eine Erklärung dafür. Es ist eine Erklärung, dass Menschen an manchen Stellen in Saus und Braus leben und andere verhungern und dahin darben. Ist das gerecht? Oder schiebt man das ganz einfach so einem heiligen Gott unter? Da ist der dran schuld. Man fragt doch sonst nicht darum. Warum muss denn die Mutter von kleinen Kindern an Krebs sterben und andere? Was machen die denn? Die treiben, ohne sich irgendwo nur einen Gedanken zu machen, das Ungeborene aus ihrem Körper ab. Ist das gerecht? Ist das richtig? Vielleicht muss sich manche aus unseren Reihen fragen, warum geht es Gottlosen so gut, dass sie keine Probleme haben? Sie leben dahin und denen fehlt alles in Schoß. Und Gerechte müssen leiden. Verstehen wir das? Begreifen wir das? Aber einmal werden wir eine Antwort darauf erhalten. Und ich bin mir sicher, es ist die richtige Antwort. Es ist die Antwort nämlich in dem Sinne, dass es unser Heiler und unser heiliger Gott mit dir und mir gut gemeint hat. Dass es der richtige Weg war. Und ich werde keinen Zweifel daran haben, an Gottes Gerechtigkeit, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist, aber Gottes Gerechtigkeit. Und außerdem möchte ich mit, und jetzt kommen wir darauf, was wir am Anfang gehört haben, wir möchten uns doch mit verschiedenen unterhalten, mit Noah, Da wird manch einer noch die Frage haben, eine Uhr, sag mal, Josef, sag mal, wie konntest du das eigentlich verzeihen? Zu eurem Wohl hat mich Gott vorausgesandt. Deshalb. Abraham, den müssen wir sicher fragen, sag mal, du warst immer unterwegs, ohne Landkarte, ohne Navigationssystem, hast du dich dahin schicken lassen und bist gegangen. Wir werden viele Fragen haben, wir haben auch viel Zeit dazu. Die dürfen wir haben. Auf jeden Fall. Daniel, als er in der Löwengrube lag, was seine Gedanken gewesen sind, für einen Menschen verstoßen, Josef in der Grube von seinen Brüdern hinabgestoßen. Viele Fragen wir aber haben. Hiob in seinem Schmerz. Wir werden ihn fragen dürfen. Wir werden dafür eine Ewigkeit haben, um die Fragen zu haben. Im Himmel werden alle Christen vereint sein. Wie viel Streit, wie viel Tränen, nicht nur in der Welt, auch hier, unter Gleichgesinnten, unter solchen, die sich Gottes Kinder nennen. Gott zur Ehre oder nur aus dem Grunde, um seine eigene Meinung und Vorstellungen zu servieren. Wir werden nicht und sind nicht besser wie unser Herr. Und wir werden es nicht sein. Er trägt und pflegt uns in seiner Liebe. Und natürlich gibt es biblische Eckpunkte und wichtige Dinge, die stehen und die kann man nicht und sollte man nicht einfach wegreden. Der Wunsch des Herrn, wir schuld, aber ist, dass alle eins sein, sich lieb haben. Freuen wir uns darauf, mit anderen wiedergeborenen Christen zusammenzuleben. Es ist wichtig. Ich werde über Gottes Gebetserhörung staunen. Ich werde staunen, dass Gott jedes Gebet erhört hat, auch wenn ich der Meinung bin, wie oft muss ich denn darum noch flehen? Er wird es schon sagen, warum er dir keine Antwort gegeben hat. Er hat es gehört. Er weiß es. Er weiß aber auch ganz einfach deshalb, dass jetzt darauf noch keine Antwort fällig und notwendig ist. In seiner Weisheit. Aus Liebe zu dir macht er das. Aber er hat es gehört. Er kennt unser Anliegen. Da bleibt kein Gebet an der Decke hängen. Das geht alles zu unserem Mann hoch. Im Himmel ist eine Schar ohne Zahl. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen müssen. Und es wird eine Zeit sein, wo wir nicht am jeden Abend, wo es notwendig ist, unsere Knie aus Reue beugen müssen über das, was wir getan haben. Oder unserem Herrn das hinlegen müssen, wo wir schlecht geredet, gedacht oder getan haben. Die Sünde ist nicht mehr. Die ist nicht mehr da, die ist weg. Wir dürfen danken und anbeten einen heiligen Gott. Die Sünde ist nicht mehr, es wird keine Sünde mehr da. Niemand, nie wieder wird es dein Auge genehmigt sein, Dinge zu sehen, die in den Augen Gottes nicht in Ordnung sind. Nie wieder musst du Wege gehen, da dich deine Füße irgendwo hinbringen, was unserem Heiland unangenehm ist. Das ist nicht mehr nötig, du musst nicht mehr Dinge hören. Und selbst wenn es ein schlechter Witz ist, du musst ihn nicht mehr hören. Wir werden Jesus sehen. Zweifellos der schönste Augenblick. Wir werden den Heiland sehen. Und was werden wir sehen? Und vielleicht verstehen. Erinnern wir uns an ein Zusammentreffen mit einem Geliebten, wo sich beide gegenüberstanden. Unser Heiland, lange nicht geschlafen, vielleicht übermüdet, gepeinigt, geschlagen, mit einer Dornenkrone. Das Blut fließt aus seinen Wunden heraus. Was hören wir da? Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich kenne diesen Menschen nicht. Wir lesen nichts davon, von dieser Begebenheit, von einem Wortwechsel. Aber was können wir dem ganzen Ereignis entnehmen? Dass ein Petrus vor sich jemanden hatte, mit einem zermarterten Gesicht, aber mit einer Liebe in seinen Augen, die ihn so erfasst haben, dass sie ihn zu Tränen gerührt haben. Gibt es die Augenblicke in deinem und meinem Leben noch, wo uns
das, was unser Heiland getan hat, so auf die Knie und zu Tränen bringt, wie es einem Petrus geschehen ist, so werden wir unseren Heiland in die Augen sehen dürfen. Wir dürfen uns darauf freuen, wenn wir unseren Heiland sehen. Und dieser quälende Schmerz in dieser Welt, der geht an dir und an mir nicht vorüber, an jeden Einzelnen, die sich auch sein Eigentum nennen. Aber wir dürfen eines wissen, unser Heiland trägt doch einen jeden Einzelnen. Und es wird für immer sein, dass wir bei unserem Heiland sein dürfen. Und es wird wunderbar sein. Auch wenn wir uns schöne und schönste Erlebnisse in dieser Welt haben, nicht zu vergleichen mit dem, was wir bei unserem Heiland haben. Unser Herz und Verstand können sich die Herrlichkeit nicht vorstellen. Sie ist uns vorgestellt, wunderbar, einfach wunderbar. Der ständige Wechsel zwischen Höhen und Tiefen, der ist weg. Menschen, die in Depressionen leben, denen werden endlich ihre Jalousien hochgezogen, weil sie einen heiligen Gott sehen. Und es wird immer Licht sein, kein künstliches Licht, keine großen Lampen mit Riesenenergie. Die Herrlichkeit eines Heilandes und eines heiligen Gottes wird jeden Einzelnen von uns überstrahlen und bestrahlen. Ein Himmel ohne natürliches Licht. Das Licht unseres Heilandes. Nur Güte, nur Gnade werden uns folgen. Alle Tage. Wenn wir sein werden im Hause des Herrn, so lesen wir in Psalm 23, Vers 6. Alle sein. Und das dürfen wir eigentlich jetzt schon, und das ist für jeden Einzelnen, auch für uns jetzt in diese Zeit hineingeschrieben, gerade dieser 23. Psalm. Nur Güte und Gnade, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde ist damit eingenommen. Ist dein Heiland bei dir? Und überwirft dich, übermannt dich mit seiner unendlich großen Liebe. Was wird es eigentlich sein, wenn wir den sehen dürfen und sehen werden, dass er alles so für uns getan hat. Und deshalb ist es schon wunderbar, dass wir so zusammen sein dürfen, um ihm die Ehre zu geben.